Compliance, Organisation nach den neuen IDD-Vorgaben von Rechtsanwalt Oliver Timmermann. Oder Wer schuldet, der haftet auf Neudeutsch. Erster Teil, Haftung. Die IDD hat in Artikel 17 den Grundsatz der redlichen, professionellen und dem bestmöglichen Kundeninteresse geschehenden Beratung normiert. Der deutsche Gesetzgeber ist dem für die Versicherer in § 1a VVG und für die Versicherungsvermittler in § 59 Absatz 1, der nun auf § 1a VVG verweist, nachgekommen. Einleitung. Der nachfolgende Text weist nach, dass es auch für die Makler GmbH unternehmensbezogene Pflichten gibt, die Angestellten intern über Gefahren des Interessenkonfliktes aufzuklären, dies zu dokumentieren und entsprechende Reaktionen im Falle eines Fehlhandelns zu installieren. Diese Maßnahmen gehören fortan zur betriebsinternen Compliance. Nach Herausarbeitung der Pflicht dieser Compliance-Organisation gilt es, in einem ersten Schritt aufzuzeigen, was im Falle einer zögerlichen Umsetzung der GmbH und insbesondere dem GmbH-Geschäftsführer drohen kann, wenn hier gezögert wird. Compliance-Pflicht. Erstens, Bestehen einer Compliance-Pflicht für Makler-GmbHs. In Deutschland hat sich insbesondere nach der Entscheidung des Landgerichts München I vom 10.12.2013 für Aktiengesellschaften die Diskussion um die Einführung von Compliance-Maßnahmen verschärft. Ob solche Verpflichtung dann aber auch für eine GmbH in Frage kommen soll, war lange umstritten. Traditionell wurde hierbei zwischen der Frage des Ob und dem Wie unterschieden. Konkrete Maßnahmen sollten nur in bestimmten Risikofällen angenommen werden können. Insgesamt wurde dem Geschäftsführer hierfür ein gewisses Ermessen zugesprochen. Nach dem IDD ist dies für Makler GmbHs nun anders. Danach kann die Frage nach dem Ob einer solchen Pflicht nicht mehr zweifelhaft sein. Während für die Versicherer im Versicherungsaufsichtsrecht die Regeln über den Versicherungsvertrieb erheblich angepasst wurden und so zum Beispiel in § 48 Absatz 2a, 48a Absatz 2 VAG geeignete Maßnahmen der Geschäftsorganisation verlangt werden, sind diese Vorgaben für die einfache Makler GmbH sehr viel versteckter. Jedoch, es gibt diese Vorschriften. Und diese Änderungen sollten ab dem 23.02.2018 auch unbedingt beachtet werden, da sich hier sehr viel Haftungspotenzial verbergen kann. Unmittelbar ordnet der neue § 34e Absatz 1 Nummer 2d Gewerbeordnung an, dass in einer Rechtsverordnung Vorschriften über die allgemeinen Anforderungen an den Geschäftsbetrieb erlassen werden können. Danach dürfen Versicherungsvermittler ihre Beschäftigten nicht so vergüten und bewerten, dass diese in Konflikt mit ihrer Pflicht der redlichen, professionellen und bestmöglichen Beratung geraten. Es sollen keine Fehlanreize durch Vergütungen bzw. Verkaufsziele gesetzt werden, die den einzelnen Angestellten dazu verleiten könnten, statt eines besser geeigneten Vertrages eine andere Versicherung anzubieten. Über diese Norm, die erst unter der neuen Bundesregierung in Kraft treten kann, enthält aber bereits jetzt die Delegiertenverordnung 2359/2017 konkrete Vorgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Geschäftsleitung. Diese ist ebenfalls am 23.02.2018 in Kraft getreten. Es muss hier auf eine umfängliche Darstellung des Regelungsgehaltes dieser EU-Verordnung verzichtet werden. Dieses gegebenenfalls an späterer Stelle nachzuholen. Wichtig ist für das heutige Darstellungsziel, auf die Artikel 3, 4 und 6 dieser delegierten Verordnung aufmerksam zu machen. Hier werden eine, wenn auch relativ abstrakte Definition eines Interessenkonfliktes sowie Vorgaben für den Umgang gegeben. Es kann damit nicht länger in Frage stehen, dass mit dieser delegierten VO eine Makler GmbH keinerlei Einschätzungsprärogative hinsichtlich des Ob von Compliance-Organisationen mehr zusteht. Dies ist nun schlicht verpflichtend. Zweitens, Rechtsfolge einer Verweigerung der Umsetzungspflicht. Die Einrichtung einer Compliance-Struktur gehört zu den sogenannten Legalitätspflichten eines GmbH-Geschäftsführers. Bislang wurde vor allem auf den Tatbestand des § 130 Ordnungswidrigkeitsgesetz hingewiesen, wenn ein Defizit in der Umsetzung besprochen werden sollte. An dieser Stelle soll aber auf eine sehr viel unmittelbarere Gefahr dieser Compliance-Organisationspflicht hingewiesen werden. A. Ausgangsfall. Wir denken uns folgenden Fall. Der freundliche Versicherungsvermittler V berät im Außenverhältnis den Kunden K, obwohl ein Interessenkonflikt besteht, in der GmbH keine Compliance-Struktur existiert, weil sich der Geschäftsführer G nicht darum gekümmert hat und aufgrund dieses Interessenkonfliktes längst eine sogenannte Offenlegung, Artikel 6 Delegiertenverordnung, angezeigt gewesen wäre. Der Versicherungsvermittler V hat im Verhältnis zum Kunden eine vorvertragliche Pflichtverletzung durch Unterlassen begangen, indem dieser den bestehenden Interessenkonflikt nicht offenlegte. Eine solche vorvertragliche Pflichtverletzung ist fahrlässig und durch ein Unterlassen möglich. Anders als bei der Arglisttäuschung kommt bei den Paragraphen 241 Absatz 2, 311 BGB auch fahrlässiges Handeln in Betracht. Wichtig ist hierzu das Folgende zu wissen. Der Versicherungsvermittler V hätte bei pflichtgemäßem Handeln von der Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten wissen können und auch müssen. Er handelt ab dem 23.02.2018 zumindest fahrlässig im Sinne des Paragraphen 276 BGB gegenüber dem Kunden. Nach hiesiger Meinung ist die verkehrserforderliche Sorgfalt objektiviert. Das heißt, diese verlangt Einhaltung der Standards, die im betreffenden Berufskreis oder Verkehrskreis gelten. Der Schuldner garantiert damit letztlich, dass er über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt. Es gilt deshalb kein individueller Maßstab, nach dem sich der Verpflichtete darauf berufen könnte, die in seinem Berufskreis geltenden Standards selbst nicht erreichen zu können, etwa weil er mangelhaft ausgebildet ist. Zu den Grenzen der gebotenen Sorgfalt zählt allein die Zumutbarkeit des geforderten Verhaltens. Es war dem Versicherungsvermittler V allerdings zumutbar, sich angemessen zu verhalten. Zu der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt gehört auch die gebotene Vergewisserung über Tatsachen und die Rechtslage. Tatsachenirrtümer und Rechtsirrtümer entlasten den Schuldner nur, soweit sie nicht ihrerseits auf Fahrlässigkeit beruhen. Die Standards für die entstehenden Nachforschungspflichten folgen hier denselben Regeln wie bei der Fahrlässigkeit im Allgemeinen. Zumutbare Anstrengungen der Selbstvergewisserung schließen dabei auch Nachfragen beim Gläubiger ein. Die Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt wird, insbesondere wenn die Rechtslage schwierig ist, entlastend berücksichtigt. Jedoch ist die bare Unkenntnis einschlägiger Rechtsvorschriften oder des Vertragsinhalts stets als fahrlässig anzusehen. Bei einer zweifelhaften Rechtsfrage handelt jedoch bereits fahrlässig, wer sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, indem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muss. Erforderlichenfalls muss der Schuldner Rechtsrat einholen. Für Fehler des Ratgebers gilt § 278 BGB. Nach der IDD, der Delegiertenverordnung und Inkrafttreten des deutschen Umsetzungsgesetzes ab dem 23.02.2018 hat der Versicherungsvermittler die neue Rechtslage zu kennen und hatte Gelegenheit, sich entsprechend zu informieren. Im Falle eines Zweifels und oder der Unsicherheit, ob in der konkreten Beratungssituation ein Interessenkonflikt vorliegen könnte, hat dieser in Vorbereitung auf das anstehende Kundengespräch Informationen bei dem zuständigen Compliance-Organ der GmbH einzuholen. Diese Frage, ob und wann ein Interessenkonflikt vorliegt, kann im Einzelfall schwer erkennbar sein. Deshalb bestimmt Artikel 4 Absatz 2 der Delegiertenverordnung vorher festzulegen, unter welchen Umständen ein Interessenkonflikt, der den Interessen eines oder mehrerer Kunden schaden könnte, vorliegen soll. Wenn V hier diese Frage aber intern nicht klären kann, weil dafür keiner zuständig sein will und weil eine Organisation dafür schlicht nicht existiert, schlägt diese Unkenntnis sofort 1:1 auf diesen Berater durch. Dieser handelt dann seinerseits gegenüber dem Kunden fahrlässig. Diese Pflichtverletzung des Vermittlers ist dann allerdings ihrerseits, Bäumchen wechsle dich, wiederum der Gesellschaft gemäß § 278 BGB Wenn es sich bei V um keinen verfassungsmäßig gewählten Repräsentanten im Sinne des § 31 BGB handelt, zuzurechnen. Dann ist aber zugleich denkbar, dass der Gesellschaft im Innenverhältnis ein Schadenersatzanspruch gegen das verantwortliche Organmitglied gemäß § 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz zusteht. Der Geschäftsführer hat wegen der fehlenden Compliance-Struktur eklatant gegen seine sogenannte Legalitätspflicht verstoßen. Es kommt dann für den Geschäftsführer darauf an, ob er überhaupt eine D&O-Versicherung zur Abdeckung von Vermögensschadensfällen unterhält und welche Ausschlussklauseln diese Versicherung im Falle wissentlichen bzw. vorsätzlichen Handelns enthält. In der D&O-Versicherung werden vom Versicherer regelmäßig sogenannte Vorsatzausschlussklauseln verwandt. B. Vorsatz des Geschäftsführers bei Nichtstun. Das Problem hierbei ist dann folgendes. Angesichts des Umstandes, dass nun das Fehlen von Vorsatz eine sogenannte negative Tatsache betrifft, müssen sich aus dem Vortrag zur objektiven Pflichtverletzung des Anlegers Indizien dafür ergeben, dass der Geschäftsführer G seine Pflichten vorsätzlich verletzt hat. An dieser Stelle ist kein Raum dafür, in die fein ziselierten Abgrenzungen zwischen unvermeidbarem und einfachem Rechtsirrtum einzusteigen. Ein Gerichtszitat. Wer vor gesetzlich normierten und allgemein anerkannten Regelungen und einer auf der Hand liegenden Problematik die Augen verschließt, handelt auch ohne Rechtsberater mindestens bedingt vorsätzlich. Jedem GmbH-Geschäftsführer, der nach den ausdrücklichen neuen IDD-Regeln und ihren deutschen Umsetzungen deshalb in puncto Compliance-Struktur die Hände in den Schoß legt, kann dann nur viel Mut gewünscht werden, von seinem D&O-Versicherer gegebenenfalls eine Deckungszusage zu erhalten. Dies wird meines Erachtens in den allermeisten Fällen misslingen. Am besten kommt in dieser traurigen Haftungskette dann noch der den Kunden beratende Versicherungsvermittler V weg. Mit Beschluss vom 27.09.1994 hat das BAG seine Theorie zur gefahrgeneigten Arbeit aufgegeben und durch eine neue Haftungsprivilegierung des Angestellten bei betrieblich veranlassten Tätigkeiten ersetzt. Danach richtet sich der Umfang eines Schadenersatzanspruches nach einer Abwägung der Gesamtumstände. Dabei ist auch ein vom Arbeitgeber einkalkuliertes Haftungsrisiko mit zu berücksichtigen. Gegebenenfalls kann bei einem eklatanten Verstoß gegen die Compliance-Organisation der Arbeitnehmer im Innenverhältnis eine Haftungsfreistellung verlangen. C. Schaden des Kunden im Falle der Beratung trotz Interessenkonflikts. Es kann auch nicht eingewandt werden, dass der Kunde ja eigentlich keinen Schaden erlitten hat. Denn der Grundsatz gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung und Rechtsfortbildung darf mithin nicht zu einer Auslegung des nationalen Rechts contra legem führen. Nach nationalem Recht kommt ein Versicherungsvertrag unabhängig von einer vorherigen Information des Versicherungsnehmers zustande. Der Gesetzgeber hat bewusst davon abgesehen, für einen wirksamen Abschluss eines Versicherungsvertrages vom allgemeinen Zivilrecht grundlegend abweichende Regelungen aufzustellen. Im Rahmen des von ihm gewählten Umsetzungskonzepts hat er eine ausdrückliche Pflicht für den Versicherer geschaffen, den Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe seiner Vertragserklärung zu informieren. Im Falle der Verletzung dieser Pflicht hat er als Sanktion vorgesehen, dass die Widerrufsfrist noch nicht zu laufen beginnt. Daneben kommen nach seiner Vorstellung aber auch Schadenersatzansprüche und aufsichtsrechtliche Maßnahmen in Betracht. Mit anderen Worten, die Widerrufsregelungen der § 8 und 9 VVG entfalten keine Sperrwirkung gegen einen Schadenersatzanspruch aus den § 241 und 311 BGB, da sie eine andere Schutzrichtung haben. Während das Widerrufsrecht eine Bedenkzeit einräumen soll, innerhalb derer der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Angabe von Gründen rückgängig machen kann, beruht der Schadenersatzanspruch auf einer schuldhaften Verletzung vorvertraglicher Pflichten. Nach dem Konzept des Gesetzgebers soll dieser Schadenersatzanspruch ausdrücklich als weitere mögliche Sanktion für die verspätete Übermittlung der Vertragsinformationen neben dem hinausgeschobenen Beginn der Widerrufsfrist in Betracht kommen. Wer dies anders sieht, hat das Institut der vorvertraglichen Aufklärungspflicht als Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflicht missinterpretiert. Wenn das so ist, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dann kommt in dem oben geschilderten kleinen Fall aber aus der vorvertraglichen Aufklärungspflichtverletzung auch ein Anspruch auf Rückabwicklung des vermittelten Versicherungsvertrages durch den Kunden in Betracht. Dieser Anspruch auf Rückabwicklung des Vertrages, aufgrund einer Verletzung von Informationspflichten gerichtete Schadenersatzanspruch, setzt nun zunächst die Möglichkeit eines Vermögensschadens voraus. Hierfür genügt aber jeder wirtschaftliche Nachteil, der mit dem aufgrund der Pflichtverletzung eingegangenen Vertrag verbunden ist. Im Ergebnis kann dann wieder argumentiert werden, dass für einen Rücktritt doch gegebenenfalls die Widerrufsfrist abgelaufen wäre, da der aus den Paragraphen 241 Absatz 2 und 311 BGB resultierende Rücktritt anderen Regeln aus dem Widerrufsrecht des Paragraphen 8 VVG unterworfen ist. Auch muss gegebenenfalls nicht geschaut werden, ob ein anderer statt des Interessenkonflikt behafteter Vertrag für den Kunden tatsächlich günstiger gekommen wäre. Zur Annahme eines das Rücktrittsrecht auslösenden Vermögensschadens reicht jeder wirtschaftliche Nachteil aus. Dieser muss sich mithin nicht aus dem konkreten Vertragsvergleich ergeben, sondern kann ganz woanders liegen. Endergebnis: Durch die IDD und die deutschen Umsetzungsgesetze sowie in deren Gefolge der Delegiertenverordnung wurden konkrete Vorgaben zur Anlage einer Compliance-Struktur auch des Versicherungsvermittlers und damit auch des Geschäftsführers einer Makler GmbH geschaffen. Ob vorsätzlich oder nicht, die Nichtbeachtung durch diesen hat zukünftig das Potenzial, eklatante Haftungsfolgen im Innen- wie im Außenverhältnis auszulösen.